Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute, Ex-In, Genesungsbegleitung als Teil der Therapie. Seine Basis ist die Erfahrung eines Betroffenen, der psychische Krisen durchlebt hat und diese persönlichen Erfahrungen nutzen kann, um andere Menschen in ähnlichen Situationen zu verstehen und zu unterstützen. Auf dieser Grundlage wurde das europaweit gültige Ausbildungsprogramm für das Ex-In-Modell entwickelt. Ex-In-Genesungsbegleiter sind sozusagen die Gesundheitsexperten. Die Ausbildung zum Genesungsbegleiter dauert etwa ein Jahr. Die Teilnehmer setzen sich intensiv mit der eigenen Genesungsgeschichte auseinander und lernen Methoden, wie sie ihre eigenen Erfahrungen teilen und für andere Betroffene hilfreich nutzen können. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und ich spreche heute mit Professor Dr. Uwe Gonter, ärztlicher Direktor und Chefarzt am Ameos Klinikum Bremen. Das Ameos Klinikum Bremen setzt in der Therapie auf Ex-In-Genesungsbegleiter. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Gonter.
Ja, hallo, Frau Hartung-Kollbaum.
Herr Professor Dr. Gonter, Ex-In, das ist ja vom Englischen Experienced Involvement, bedeutet ja sinngemäß Einbezug von Erfahrenen oder Erfahrungswissen. Was ist das Besondere am Ex-In-Modell?
Das Besondere ist, dass wir diese Idee, die zunächst mal so schlicht daherkommt, dass wir die in die Tat umsetzen und dass wir dann merken, dass sich über diese einfache, also vermeintlich einfache Angelegenheit sehr vieles in der Psychiatrie bewegt. Es wird nicht sofort alles besser, aber es bewegt sich vieles in relativ festgefahrenen Strukturen, wie wir sie in der psychiatrischen, psychotherapeutischen Versorgung haben. Und das ist das Besondere eigentlich. Aus meiner Sicht ist diese ganze Ex-In-Angelegenheit so etwas wie das Missing Link, also das fehlende Teil in der bisherigen Versorgungskette. Und wenn wir das einfügen, ja, dann ist auf einmal eine ganz andere Dynamik da.
Gibt es auch Gefahren oder ist das vielleicht zu krass ausgedrückt, wenn jemand aber seine eigenen Erfahrungen mit jemandem, der psychisch krank ist, teilt oder eben auch Hilfestellung bietet, kann das auch gewisse Gefahren bergen in irgendeiner Form?
Ja, also ganz bestimmt liegen da auch Gefahren drin. Deshalb kann man das auch nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln, sondern deshalb ist es gut, darüber im Austausch zu sein mit denjenigen, die das schon länger machen. Wir haben diese ganze Angelegenheit ja nicht erfunden hier in Bremen und auch nicht in Bremerhaven, als wir schon relativ früh 2011 damit begonnen haben, sondern das ist ja eine Idee, die kommt aus im Wesentlichen aus England. Also einerseits ist die uralt, es gab auch schon früher Laienhelferinnen und Helfer in der Psychiatrie, es gibt die Einbeziehung von Erfahrungsexpertinnen und Experten in der Suchthilfe schon seit langem, aber das systematisch zu machen und auch aufgrund einer Ausbildung, eben dieses Kurses Experience Involvement, das ist jetzt praktisch das Neue. Und die Gefahren, die Sie ansprechen, die bestehen natürlich darin, wenn man das einfach nur so macht, dass die Betroffenen in einer wenig moderierten Art, wenig kontrollierbaren Art sich verausgaben, so wie viele Helfende das ja auch mit professioneller Ausbildung tun, wenn sie darauf nicht achten und wenn wir in unseren Strukturen nicht darauf achten und dass sie dann möglicherweise selbst in gewissem Sinne Schiffbruch erleiden und auch den anderen, also im Sinne von Peer Support, den anderen Betroffenen, denen sie ihr Erfahrungswissen weitergeben wollen, nicht nur nicht helfen können, sondern möglicherweise sogar schaden, weil dann übertriebene, enge Verbindungen entstehen könnten. Also Gefahren gibt's bei jeder wirksamen Methode und deshalb ist es meiner Ansicht nach auch so wichtig, dass das gut vorbesprochen wird, dass es eben mit dieser Ausbildung verbunden wird, den Ex-In-Kursen, dass es eingebunden wird in ein Konzept in einer Klinik mit Stellenbeschreibung und dass es fortwährend auch supervidiert wird und diskutiert wird. Und da gibt's viele, viele Risiken und Nebenwirkungen. Aber wie gesagt, wie bei jedem wirksamen Verfahren.
Gibt es auch so eine Art Kontrollmechanismus, dass das von klinischer Seite kontrolliert wird? Oder funktioniert das nicht? Muss man da eher so freie Hand lassen in der Ex-In-Begleitung?
Ja, wir müssen ein bisschen neu denken. Also die klinische Kontrolle, also wir haben die, würde ich da nicht empfehlen. Wir haben die Strukturen ja in der Klinik, dass wir alle gegenseitig aufeinander aufpassen in den verschiedenen Berufsgruppen und dass die Vorgesetzten und zum Teil externe Supervisionspersonen darauf ja Acht geben, was da eigentlich geschieht. Wir haben die Aufsichtsbehörden zu Recht mit drin, die also gucken, dass wir uns an die Gesetze halten und dass wir und die Krankenkassen und der MDK. Also wir haben ja viele Kontrollsysteme in der Psychiatrie und das ist auch gut so. Und die und bei Ex-In ist es nicht so, dass wir jetzt als Vorgesetzte denen unbedingt sagen können, weil es eine ganz neue Berufsgruppe ist, wie sie das alles machen sollen. Wir müssen nur darauf achten, also dass das gut im Austausch bleibt, dass es im Gespräch bleibt und die eigentliche, das ist, glaube ich, gerade der Witz dieser neuen Berufsgruppe, die unterliegen natürlich den gleichen professionellen Vorschriften wie wir alle, also was man tun darf und was man nicht tun darf, aber der Witz ist, dass die etwas der hierarchischen Kontrolle ja auch so entzogen sind, dass die ein bisschen ihre eigene Welt sind und ja sowas wie in die Teams integrierte, aber auch Fürsprecherin für die Patientenschaft sind. Also das ist im Grunde, es wird auch ehrlich gesagt an verschiedenen Stellen unterschiedlich interpretiert, aber im Grunde ist es ja so eine Übersetzertätigkeit, die da auch von den Ex-In-Genesungsbegleiterinnen und Begleitern geleistet wird. Das ist, glaube ich, der Hauptwirkfaktor. Die können für die Betroffenen, für die aktuell Behandelten, können die übersetzen hinein in die Teams, aber sie können auch, sie müssen nicht, aber sie können auch vom Team zu den Betroffenen übersetzen. Also sie müssen aber im Grunde genommen in den Abläufen erstmal gar nicht. Sie sind meiner Ansicht nach keine Hilfskräfte, die wir dann zum Essensausteilen oder sowas einsetzen, weil wir gerade keine examinierten Fachkräfte haben, sondern sie sind für diese Verständigungsarbeit, dafür sind sie meiner Ansicht
nach. Also so eine Art Vermittlerposition, genau. Vielleicht auch, kann man das so sagen?
Ja, genau. Also so sehe ich das. Und vor allem von Seiten des Erlebens der Betroffenen hin zu den Profis. Ein großer Teil unserer Arbeit besteht ja in diesem Verstehen wollen und manches von psychisch erkrankten Menschen entzieht sich eben gerade dem Verständnis, selbst wenn man da professionell geschult ist und durch die Ex-In-Genesungsbegleitungspersonen gelingt oftmals Verständnis an Stellen, wo es uns professionell sehr schwer fällt, da mitzugehen.
Das heißt, diese eigene Erfahrung, die Genesungsbegleiter gemacht haben, das eigene Spüren der Erkrankung, hilft dann wiederum zu verstehen, wie es anderen geht und zu erklären in die andere Richtung, in ihre Richtung, wie es dem Patienten, der Patientin gehen könnte.
Ja, genau so, ja.
Wird das eigentlich, dieses Ex-In-Modell, in jeder psychiatrischen Klinik in Deutschland angeboten, mehr als an anderen europäischen Ländern? Sie sagten ja gerade, es kommt aus England. Hat sich das in Europa verbreitet? Wird es in Deutschland oft angeboten?
Naja, es ist dabei, sich zu verbreiten. Wir haben ja jetzt gerade im letzten September, daran sieht man auch, wie aktuell das Ganze ist, hat sich der gemeinsame Bundesausschuss nochmal explizit dazu geäußert, dass das wünschenswert ist, in der neuen Leitlinie, AWMF-Leitlinie, psychosoziale Therapien, ist es extra aufgeführt, mit einem Evidenzlevel, wenn man das halt so mit klassischen wissenschaftlichen Kriterien misst, was noch nicht vollständig überzeugend ist, aber es ist eine Empfehlung. Es ist natürlich auch schwierig, das doppelt blind und randomisiert quantitativ zu erfassen. Aber es gibt sogar auch solche Studien und Hinweise, dass eben, man muss ja auch gucken, welche Art von psychiatrischer Arbeit, aber auch eine stationäre psychiatrische Arbeit unter Einbeziehung von Peers, wie das dann ja immer genannt wird, also eben solchen Erfahrungsexperten, dass die erfolgreicher wird in dem Sinne, dass die Betroffenen einen signifikanten Zuwachs an Zufriedenheit mit der Behandlung äußern und dass man den auch erfassen kann mit Fragebögen. Es gibt darüber hinaus einfach unser Erfahrungswissen jetzt über die Jahre, wo ich auch mit solchen Projekten zu tun habe, dass tatsächlich die Verständigung in den jeweiligen Teams mit den jeweils Betroffenen, dass die viel besser wird. Also manchmal auch schwer messbare Effekte. Und das könnte jetzt ja jeder und jede behaupten und andere könnten es abtun. Ich kann nur allen empfehlen, eigene Erfahrungen damit zu machen. Und das war jetzt ja Ihre Frage, wie viel gibt es das? Das müsste man die Organisation Ex in Deutschland mal fragen. Also es wird auf jeden Fall immer mehr. In den englischsprachigen Ländern und auch in Skandinavien ist es nach meiner Kenntnis schon weiter verbreitet. Aber es gibt auch noch immer viele Länder außerhalb jetzt des genannten Kreises, die das gar nicht haben und noch gar nicht kennen. Das ist meistens so, dass das halt Länder sind, die mehr traditionell autoritären Vorstellungen verhaftet sind. Da gibt's das natürlich nicht, weil das ist ein Teil sozusagen von Empowerment und von Emanzipation, also von Patientenemanzipation, dass wir die Betroffenen einbeziehen und zwar nicht nur in Behandlungsteams, sondern auch in die politische Planung von psychiatrischen Diensten und in die Durchführung und in die Evaluation, also auch in die Wissenschaft. Und das ist eben etwas, was dem traditionellen Denken sozusagen auf der einen Seite die weisen Wissenschaftler und auf der anderen Seite die Geistesgestörten, die man da zu behandeln hat und gegebenenfalls einzusperren. Das wird natürlich durcheinander gebracht, wenn wir auf einmal auf die Betroffenen auch bei unseren sämtlichen Planungs-, Durchführungs- und Kontrollinstanzen zugehen, wenn wir ihnen zuhören. Das heißt ja nicht, dass die alles immer besser wissen, automatisch durch ihre Erfahrung als auch Menschen, die Psychiatrie in Anspruch nehmen mussten oder freiwillig genommen haben. Aber also das gibt's noch längst nicht überall. Auch in Deutschland gibt's das längst nicht überall. Es steht auch nach wie vor gewissen Schwierigkeiten, ganz klar. Da können wir natürlich auch im Gespräch weiter hingucken. Ja, da will ich jetzt nicht zu weit ausholen, aber stehe für Ihre weiteren Fragen gerne bereit, ja.
Also Sie haben ja gesagt, seit 2011 wird das in Bremen angeboten. Wie kam das überhaupt, dass Sie gesagt haben, wir wollen hier neue Wege gehen, wir bieten jetzt das Ex-In-Modell an, die Genesungsbegleitung? Es hat ja so ein bisschen auch mit, ja, ich sag mal, Versuch und Irrtum zu tun. Das heißt, man geht neue Wege, aber man weiß letztendlich nicht, führen sie zu dem Ziel, das wir uns vorstellen. Warum haben Sie trotzdem in Bremen und Bremerhaven gesagt, das machen wir jetzt?
Auf der einen Seite haben manche von uns, die sozialpsychiatrisch orientiert sind, ja auch schon in den 90er Jahren diese Behandlungsvariante des Trialogs kennengelernt, also die Einbeziehung von Betroffenen und Angehörigen, aber auf so einer ehrenamtlichen Basis. Und da gab es ja auch gerade aus Hamburg wichtige Vorarbeiten und Schriften dazu. Und bei mir selbst war es dann, dass ich in meinen Gütersloher Jahren gemeinsam mit Betroffenen und Angehörigen damals als noch recht junger Oberarzt eine Behandlungsvereinbarung entwickelt habe. Und dabei habe ich gemerkt, wie elementar wichtig das ist, auch bei solchen theoretischen Sachen, wo ich zu der Zeit noch dachte, das weiß ich doch am besten, schließlich habe ich studiert und bin Facharzt geworden und all sowas. Aber bei solchen Sachen Betroffenen und Angehörigen Perspektive nicht nur so gönnerisch einzubeziehen, sondern das gemeinsam zu erarbeiten. Das war für mich eigentlich das Schlüsselerlebnis. Und im Laufe der Jahre tauchten dann natürlich die erstarkende Selbsthilfebewegung immer mal wieder auf, aber vor allem dann in diesen 2000er Jahren über die Recovery-Ansätze auch aus dem englischsprachigen Ausland und aus Skandinavien tauchte dann halt diese Idee auf, dass wir nicht nur Betroffene. Dafür hatte ich mich auch schon früher eingesetzt, zum Beispiel in der PsychKG-Besuchskommission, erst in Nordrhein-Westfalen und dann in Bremen mit dabei haben, und dass sie dann Mitspracherecht haben und nicht nur so geduldete Gäste sind, sondern Mitwirkende, und dass sie dafür auch eine gewisse Entschädigung finanziell bekommen müssen, weil wir bis dahin eigentlich immer erwartet hatten, dass sie das alle ehrenamtlich machen. Und dann begegnete mir hier in Bremen der neu in Aufbau befindliche Ex-In-Kurs mit, was Jörg Utschakowski, der jetzt unser Psychiatriereferent hier ist, aus Birmingham mitgebracht hatte von einem Besuch dort. Und dann haben wir uns so Schritt für Schritt, haben wir uns dann darüber Gedanken gemacht, wie können wir das wirklich auch in die Kliniken integrieren. Parallel wurde es bei Anbietenden des betreuten Wohnens mit eigenen Erfahrungen hinterlegt, aber es galt schon relativ lange als schwierig, bis dahin das in die Kliniken zu integrieren. Und dann hatten wir in Reinkenheide, als ich damals Chefarzt war in Bremerhaven, hatten wir uns überlegt, dass wir gemeinsam die ganze Klinik auf einen Recovery-Kurs bringen wollen. Und da gehört es einfach dazu. Und dann hatten wir die Idee, dass wir gleich auch die Evaluation zu dieser Umorientierung der Klinik auch mit Erfahrungsexpertinnen wissenschaftlich begleiten. Und das hat der ganzen Sache ziemlich viel Auftrieb gegeben. Und wir haben es dann in Bremer Kliniken übernommen, auch hier in der Bremer Ameas Klinik, wo ich seit 2014 bin, und mit viel, viel Erfolg. Parallel hat sich in Hamburg ein etwas anderes System der Peer-Begleitung entwickelt. Also Ex-In ist nicht monolithisch überall gleich. Das ist ein im Wachstum befindliches Projekt, und es sieht in jeder Klinik, die das inzwischen macht, ein bisschen anders aus, fast auf jeder Station, in jedem Dienst. Aber da ist immer noch sehr viel Potenzial drin. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen die Geschichte, meine Geschichte mit Ex-In.
Das klingt so ein bisschen auch heraus, dass so Selbsthilfegruppen, die es ja in vielen verschiedenen Bereichen gibt, und natürlich auch in psychiatrischen, ich sag mal, auf ein 1:1-Level gebracht wurde. Das heißt, jemand, der seine eigene Erfahrung mit jemandem teilt, der gerade betroffen ist. Und da kann ich mir eben vorstellen, Sie sprachen gerade so von oder gaben das Stichwort Erfolg. Das ist ja immer eine individuelle Geschichte. Das heißt natürlich, die Erfahrungen der Ex-In-Genesungsbegleiter sind unterschiedlich. Die Krankheiten der psychiatrischen Patientinnen und Patienten sind unterschiedlich, immer individuell, weil jeder Mensch ja ganz anders tickt, sage ich jetzt mal ganz lax. Aber was macht den Erfolg aus? Sie sprachen ja gerade schon das Stichwort Erfolg aus. Was ist der Erfolg bei Ihnen?
Also wirklich gute Frage. Ich denke, der Punkt mit Wiederbelebung von Hoffnung. Also psychotherapeutische Behandlung, gerade von schwerer und chronisch kranken Personen, kann nicht funktionieren, wenn es uns nicht gelingt, bei den Betroffenen irgendwie die Hoffnung wiederzuwecken oder am Leben zu erhalten. Die Hoffnung darauf, dass ein Leben auch mit den erfahrenen Belastungen und Kränkungen und mit der Erfahrung der psychischen Krankheit, dass sein Leben aber wieder schön werden kann. Und diese Hoffnung theoretisch zu wecken, da gibt es natürlich auch ein paar psychotherapeutische Tricks, und es gibt Bewegungstherapie, die da sehr wirksam sein kann, aber das ist eigentlich nicht möglich, das theoretisch zu wecken. Wenn wir zu jemand hingehen, der verzweifelt ist, und sagen, es wird schon wieder besser, wird es allein dadurch die Hoffnung essentiell stärken. Also man darf das auch nicht unterschätzen, das ist schon wichtig, dass wir das auch tun, aber ich erhöre immer wieder von den Betroffenen, die dann als Patientinnen und Patienten mit Genesungsbegleitungspersonen ihre Erfahrungen schildern, dass zu sehen, dass jemand, der noch vielleicht vor gar nicht allzu langer Zeit selbst als Patientin oder Patient in der Klinik war und auch eine schlimme Geschichte hinter sich hat, wovon da ja auch berichtet wird, und das authentisch den aktuell krank, also in der Krankheit steckenden vermitteln kann, und da aber wieder rausgekommen zu sein, das alleine, und da geht es gar nicht so sehr darum, mit welchem technischen Trick oder bei welchem tollen Therapeuten habe ich es geschafft, sondern also diese Vermittlung von Hoffnung, das war ganz, ganz aus, also das ist das Entscheidende, das war ganz ausgeprägt bei einem unserer Ex-In Mitarbeitenden, der mittlerweile auch schon im wohlverdienten Ruhestand ist und zu dem wir aber immer noch Kontakt hier pflegen und der zu uns, der also altersmäßig im Ruhestand, der hat vor allem tatsächlich bewegungstherapeutische Angebote. Da hatte der auch besondere Vorerfahrungen als mal gelernter Sportlehrer. Aber in dieser Kombination mit den Menschen tatsächlich rauszugehen, Nordic Walking zu machen, so Spiele im Freien, so wie Boccia oder sowas, und gleichzeitig in den Vor- und Nachbesprechungen von seiner Geschichte zu erzählen, wie er aus seiner schwersten Depression und Suizidalität, wovon er über Jahre betroffen war, wie er da rausgekommen ist. Das hatte auf jung und alt und das auch nicht nur auf Depressive einen so inspirierenden Effekt, also im Sinne von Hoffnungswiederbelebung. Das war frappierend tatsächlich. Ja.
Gibt es eigentlich auch Vorbehalte von den Patientinnen und Patienten, wenn sie denen dieses Ex-In-Modell anbieten?
Ja, die gibt es manchmal und wir zwingen das ja auch niemanden auf. Also niemand muss zum Beispiel, wir nennen das dann oft Recovery-Gruppen auf den Stationen, da muss niemand dran teilnehmen. Das ist keine Pflicht, das ist nur ein Angebot. Wir stellen aber fest, dass sehr, sehr viele dann auch eine eigene Motivation entwickeln, mal zu diesem freien Bildungsträger-Fokus hinzugehen und sich zu informieren, ob sie nicht doch auch an so einem Kurs teilnehmen und an den Kursen nehmen auch viele teil, die hinterher dann nicht wirklich in so eine klinische Arbeit oder ins betreute Wohnen hineingehen als praktische Genesungsbegleiter, sondern manche von denen lassen das auch ganz. Andere gehen eher so in Bildungsarbeit. Also das sind auch wiederum vielfältige Wege, aber wer das nicht will, muss das nicht. Das erlebe ich aber kaum. Ich erlebe im Gegenteil, dass das, auch daran sieht man, glaube ich, wie das Hoffnung mobilisiert, dass halt viele Interesse entwickeln, selbst diese Laufbahn einschlagen zu wollen. Die kommen dann also in den Bremer Kliniken, auch nicht nur bei uns, sondern auch bei den Nachbarn hier vom kommunalen Träger, suchen wir inzwischen mehr, also haben wir quasi für diese Berufsgruppe freie Stellen und wir suchen mehr als dann aus den, obwohl die hier angesiedelt sind, aus den Ex-In-Kursen tatsächlich zu uns kommen, weil es dann von Seiten derjenigen, die den Kurs durchlaufen haben, auch durchaus eine gewisse Reserve gibt, also Reserviertheit besser gesagt, die in die klinische Arbeit reinzugehen, weil manche sich dem auch tatsächlich nicht gewachsen fühlen, die vielen negativen Emotionen, die uns alle hier in einer klinischen Tätigkeit begegnen, die will und kann und muss auch nicht jede und jeder aushalten.
Das sind dann vielleicht die sogenannten Risiken und Nebenwirkungen, von denen Sie vorhin gesprochen haben?
Ja, ganz genau, ja.
Gibt es dann auch für die Genesungsbegleiter Unterstützung, dass die also dann, ja, weiß ich nicht, wie auch vielleicht in einer Selbsthilfegruppe wieder aufgefangen werden, weil könnte es auch passieren, dass die wieder erkranken?
Das kann passieren und das passiert auch. Und das passiert genauso oder möglicherweise sogar statistisch häufiger als bei vielen anderen auch. Wir haben ja jetzt insbesondere unter Corona-Bedingungen und den Nachwirkungen haben wir ja eine enorm in die Höhe gegangene Krankenrate in den vielen psychosozialen Einrichtungen, aber auch in vielen anderen Betrieben. Das ist einfach eine belastende Zeit und seelische Belastung, Arbeitsdruck führt zu Krankheiten und das ist bei den Personen in dieser Berufsgruppe auch nicht anders, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Da kenne ich keine statistischen Auswertungen zu. Aber Ihre Frage war ja auch, gibt es da extra Strukturen? Ja, die haben wir entwickelt. Also die aus dem Ex-In-Kurs wird denen, die dann wirklich in solche therapeutischen Teams gehen, denn auf jeden Fall dringend nahegelegt an weiteren Intervisionen in deren Zusammenhängen, also auch außerhalb der Institution teilzunehmen. Bei uns dürfen die und sollen die bitte an den Teamsupervisionen auch teilnehmen. Da mussten wir zum Teil unsere Supervisoren auch erstmal überzeugen, die das gar nicht wollten, dass da jetzt auf einmal die andere Seite vertreten ist. Aber nicht alle, manche waren auch gleich offen. Aber da gab es solche Überraschungseffekte. Also und wir haben eine ärztliche eine pflegerische und eine sozialarbeiterische Betreuungsperson intern für die Berufsgruppe Ex-In, an die sich also wenden können. Und die wissen auch, dass sie sich an mich wenden können, weil ich halt das Projekt gut finde. Aber diese drei machen das so als quasi interne Mentorinnen. Und insbesondere die Sozialarbeiterin Carola Prass, die in unserer Ambulanz arbeitet, die ist auch Ex-In-Trainerin selbst. Also die ist eng verbandelt mit der Organisation, die diese Kurse anbietet und begleitet diese Berufsgruppe, also die Personen dieser Berufsgruppe bei uns in internen Treffen, dass die sich über ihre Interessen austauschen. Das kennen wir von anderen Berufsgruppen ja auch. Das ist zum Beispiel für die Psychotherapeutinnen in Ausbildung auch ganz wichtig, dass die nicht vereinzelt auf den Stationen vor sich hin wursteln. Und für FSJ-Menschen, das ist immer wichtig, dass man denen auch die Möglichkeit gibt, sich in Gruppen auszutauschen. Und das machen wir bei Ex-In auch so.
Das klingt sehr komplex, sehr individuell, dass man immer wieder genau gucken muss, ist man noch auf dem richtigen Weg? Und es klingt so, als ob es nicht immer nur geradeaus geht, sondern wirklich man immer wieder links und rechts gucken muss, geht man vielleicht auch einen anderen Weg, muss man vielleicht einen Umweg fahren, kann man auch eine Abkürzung nehmen, wo man also wirklich dieses Modell wahrscheinlich auch immer wieder hinterfragen muss?
Ja, also das hinterfragt sich quasi von allein, weil es gibt auch, wir haben Einzelne, die sind schon seit Jahren dabei und auch in einer, sagen wir mal, gleichbleibenden, natürlich in sich sehr beweglichen, aber gleichbleibenden Funktion auf einer bestimmten Station. Wir haben aber auch Menschen, die das hier bei uns gemacht haben, die im Laufe der Zeit und immer weiter noch machen, die von stationär zu ambulant mehr gewechselt sind, die mehr jetzt in Gruppen arbeiten und nicht mehr in einer Einzelbegleitung. Und wir haben welche, also diesen einen Kollegen, der schon in Ruhestand gegangen ist. Andere sind von uns nach Jahren, die sie auch als gute, wechselvolle, aber Erfahrungen auch mir gegenüber beschrieben haben, in andere Dienste gewechselt, hier in Bremen oder in der Umgebung. Also das überdenkt sich in dem Sinne immer wieder von Neuem. Aber durch Corona hat das Ganze auch gelitten, kann man schon sagen. Auch die Kurse fanden da großteils nicht mehr statt. Und jetzt geht es wieder richtig los und wir haben schon wieder neue Bewerbungen, wir haben neue Praktikantinnen und Praktikanten auf den Stationen, weil zu der Ausbildung gehören eben auch so Praxiseinsätze. Und bei denen können die Betreffenden, die in so einem Kurs sind, in so einem Ex-In-Kurs, auch schon unterschiedliche Einrichtungen kennenlernen und merken dann auch, passt der Sound und haben sie Lust, da mitzuarbeiten. Und von denen kommen dann etliche, und also in der Vergangenheit war das so, und arbeiten hier mit, aber das ist nicht unbedingt, das ist auch in der Natur der Sache, das ist nicht unbedingt für die einzelne Person quasi für die Ewigkeit, weil die sitzen in mancherlei Sinne schon zwischen den Stühlen und das ist nicht die bequemste Position, würde ich sagen. Und von daher habe ich dafür viel Verständnis, wenn die sich daraus auch weiterentwickeln und neue, andere Aufgaben sich suchen.
Zeugt aber auch von Stärke, dass jemand, der selber betroffen ist, sich der ganzen Geschichte stellt, seiner Geschichte, einer Geschichte eines neuen Patienten, einer neuen Patientin und dort, ja, wie Sie schon sagen, zwar zwischen den Stühlen, aber natürlich auch Hilfestellung dann auf jeden Fall leistet.
Ja, so ist es.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Gonter, für dieses Gespräch. Wir werden einen zweiten Podcast zu diesem Thema anbieten, wo ich dann die Gelegenheit habe, mit einem Ex-In-Genesungsbegleiter zu sprechen, der dann, das es Sie schon so genannt haben, diese Wiederbelebung von Hoffnung an seinem Beispiel uns genauer erläutern wird. Ich freue mich dann auf dieses Gespräch. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Gonter.
Ja, danke schön, Frau Hartung-Kolbaum.
Das war Ameos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartung-Kolbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.